Willkommen beim Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich freue mich, dass Sie zuschauen. Das Wort Mikroplastik hören wir in diesen Zeiten immer öfter. Wir haben auch schon davon gehört, dass Mikroplastik bis ins Gehirn wandert. Aber wissen Sie auch, dass Mikroplastik in Verbindung gebracht wird mit Krebs, mit Diabetes, mit Fettleibigkeit, mit Unfruchtbarkeit? Es ist ein Wahnsinn. Mikroplastik soll unser Thema sein für dieses Gespräch mit dem bekannten Wissenschaftler Professor Dr. Florian Überall. Wir haben ihn ins Studio eingeladen, zu uns hier an den Bodensee in die Schweiz. Er ist gekommen aus Tirol. Herzlich willkommen, lieber Florian.
Schön, Britta.
Ich habe mich so auf dich gefreut. Ja,
danke. Das waren schon so nette Gespräche am Telefon zwischen uns, gell?
Und ja, wir haben uns so spannende, interessante Themen ausgesucht. Und in diesem Gespräch soll es um Mikroplastik gehen. Und bevor wir da tiefer eintauchen, vielleicht ganz zu Anfang, wie groß ist denn Mikroplastik? Wie klein sind diese Dinger? Was ist es genau?
Also ich würde sagen, sehr klein, 5 mm und kleiner. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die Zermalungsgröße kann natürlich sich ändern. Auf jeden Fall sind sie sehr selten reine Nanopartikel. Das wären schon wirklich sehr, sehr kleine Partikel. Aber du hast halt das Problem durch diese, also einerseits, denke jetzt nur an Meere. In Meeren, in einem großen Meer, hast du unglaubliche Kräfte durch Steine, durch Wellen, durch Bewegung. Und die zermalen natürlich diesen Plastikschrott sozusagen in kleinste Teile. Aber jetzt sagen, an die 5 mm und kleiner, du findest es teilweise sogar in Erythrozyten. Du findest sie natürlich auch, ja, ich würde sagen, in Samenzellen und. Also es ist wirklich ein Drama, würde ich sagen. Ich glaube, dass es schon Auswege gibt. Darüber müssen wir nachdenken. Mich persönlich hat immer auch der Umstand sehr stark beeinflusst. Du weißt, ich kann immer nur ganzheitlich denken, warum entstehen so schwere Gewitter? Und haben schwere Gewitter was mit Mikroplastik zu tun? Und wenn, warum? Und da gibt es eine ganz, ganz einfache Erklärung. Die habe ich übrigens dem Dr. Robert Hofrichter zu verdanken, dem größten Meeresbiologen dieser Zeitepoche, würde ich sagen. Unglaublicher lieber Mensch. Wir sind oft im Austausch und wir haben uns oft über dieses Thema unterhalten. Du fährst ans Meer. Du denkst, oh, jetzt bin ich am Meer, es riecht schon. Es riecht. Gell? Diese Substanz hat einen Namen. Dimethylsulfid, so ein Stoff, der scheint sozusagen aus dem Meer zu kommen. Gell? Interessanterweise ist das ein Lockstoff für Meeres- und Seevögel. Ah, super, die riechen das. Die riechen das aber deshalb, weil dieser Stoff eigentlich von Braun- und anderen Algen produziert wird. Die Algen waren halt früher nur so. Und jetzt, das ist das Drama dabei, jetzt besiedeln die Algen diese mikrokleinen Plastikstücke. Damit hat sich die Oberfläche sozusagen der Bildung von diesem ausgasenden Gebilde da so stark vergrößert, dass immer noch mehr Dimethylsulfid aufsteigt. Jetzt musst du dir vorstellen, oben kommt die chemische Küche und in der chemischen Küche passiert dann alles Mögliche. Bis hin zur Bildung von Schwefelsäure, bis hin zur Bildung von DMSO, also unterschiedliche Schwefelverbindungen entstehen dann. Und es kommt auch zu einer stärkeren Wolkenbildung. Und ich glaube, das ist dir sicher aufgefallen, was passiert. Ich war jetzt gerade in Kroatien, ein Gewitter wie der Weltuntergang. Und das ist genau der Grund dafür. Natürlich, diese Aufsteigung in die Luft steigt noch höher auf als früher, weil sie so stark an den Meldmeiner sich erwärmt hat, gell? Und steigt sozusagen in höhere Höhen als früher und kommt dort zu einem dramatischen Abkühleffekt. Und dann gehen diese brutalen Gewitter nieder, gell? Hurricane ähnlich. Man nennt jetzt das schon Medicane, also für Hurricanes im mediterranen Raum. Und weißt du, wo sie dann aufschlagen? Ja, bei uns in Tirol, in Nordtirol, in Südtirol, am Gardasee, in diesen ganzen Regionen, wahrscheinlich auch im Tessin. Also immer dort, wo die Alpen dann natürlich dann ein starkes Gegenstück geben, hagelt und rauscht das Zeug runter. Gell? Also Mikroplastik haben wir wahrscheinlich immer in Verbindung mit uns selbst, teilweise ja, weil sie ja in all diesen Polyverbindungen natürlich auch drinstecken. Aber das Schlimme da für mich war ja, wie denn Mikroplastik oder Plastik überhaupt entsteht, bei welchen Prozessen bestimmte Stoffe dabei sein müssen. Und dann kommst du erst zur Thematik.
Weißt du, das habe ich mich auch gefragt. Plastik härtet doch aus.
Ja.
dass durch Korrosion, mechanische Beeinflussung, da kleine Stückchen, irgendwann.
Ja.
Aber Wasser in Plastikflaschen. Wie kommt das Plastik in das Wasser?
Ja, das Problem ist eigentlich noch einmal ein bisschen weiter vorne in der Produktionskette. Gell? Im Grunde beginnst du meistens mit einem Mikroplastikgranulat und es wird dann sozusagen aufgeblasen, gell, mit Gas, entsteht dann in einer Form eine Flasche. Aber der Prozess ist insofern ziemlich komplex, weil du musst verhindern, dass bestimmte Stoffe im Plastik sozusagen durch Oxidationsprozesse zerstört werden.
Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. KI-Sana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen.
Nämlich diese Weichmacherstoffe. Und das Bisphenol A ist selbst kein Weichmacher. Es ist ein Antioxidant, dass die Weichmacher nicht zerstört werden. Du kannst Plastik sozusagen nur verformen, indem Weichmacher dabei sind. Ja? Also dass dieser Polymerisationszustand auch eine Form gibt. Und die gefährlichen Stoffe sind eigentlich diese Zuschlagstoffe, wie eben das Bisphenol A oder andere Stoffe, die man braucht, dass überhaupt das Plastik entstehen kann. Jetzt hast du deine Plastikflasche und dein Zeug drin. Leider Gottes gasen jetzt die Weichmacher aus unter Wärmeeinfluss. Okay? Also ich würde sagen, beginnen können wir schon in der Nahrungskette, wenn du in einem Laden bist und alles ist in Plastik. Ich kann dir sagen, wenn die Tomate noch so traurig ausschaut, ich nehme die ohne Plastikverpackung oder in einem Karton drin oder vielleicht in einer normalen Papiertüte, weil wir uns einfach nicht mit dem Problem auseinandersetzen wollen. Gell? Wenn ich das Problem nicht sehe, existiert es eigentlich nicht für mich.
Jede Gurke ist in manchen Geschäften in Plastik eingeschweißt. Ich habe sogar meine Plastiklöffel, die ich sehr geliebt habe, die habe ich entsorgt, weil ich hatte da kein gutes Gefühl. Die waren so ein bisschen zerkratzt.
Also
schon
du musst halt darüber nachdenken, es ist ja nicht nur das Bisphenol A, sozusagen das Antioxidant dabei, um die Weichmacher zu schützen, sondern da gibt es ja nur grässliche Phthalate, da gibt es noch Stoffe, Brandschutz, also brandhemmende Stoffe. Was da vorstellt ist, Plastik findest du ja schon in der Windel. In der Kinderwindel sind diese Stoffe schon verarbeitet.
Und was ist mit den vielen Zahnbürsten? Da werden die Trinkhalme entsorgt.
Ja, nicht nur das, sondern es geht ja weiter in jedem Kosmetikartikel. Also es ist irgendwie ein Zuschlagstoff natürlich auch geworden, der Volumen macht natürlich. Also die Menschen sind, wie sie sind. Ich kann ja sagen, wir müssen uns halt einfach zuerst das Problem so vor Augen führen, dass es global ein großes Problem ist. Nicht, dass es nur das Meer betrifft, sondern auch uns in Tirol oder in Tessin, wie auch immer, und auch in anderen Regionen auch. Ich bin am 29. August 1979, glaube ich, war das, in einen brutalen Hurricane in der Karibik gekommen, Hurricane David. Ich habe großes Glück, dass wir da nicht grob zu Schaden gekommen sind. Ich habe davor nicht gewusst, dass ein Hurricane ist. Das war für mich so ein Lüftlein. Da waren Hunderte von Toten und Zerstörungen, Verwüstungen in den Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was Meer und die sozusagen aufgewärmte Luft für Zustände erreichen kann. Ja. Für uns in der Biochemie ist die Frage immer nur, wenn das jetzt Bisphenol A ist, was ist das für ein Stoff und ist der krebserregend, in welcher Form kann er das machen? Ja, das Problem ist, sie ähneln eigentlich Hormonen auch. Also man nennt sie dann auch hormonelle Disruptoren. Sie verhalten sich eigentlich wie ihre Hormone und verdrängen auch Hormone von ihrem Rezeptor. Also deine hormonelle Antwort ist nicht mehr gleich gut wie vorher. Und wenn es davon ausgeht, dass alle von uns Mikroplastik in unserem Körper haben, völlig egal, wo du wohnst und wo du leben willst, dann haben wir natürlich sozusagen auch Zeitbomben in unserem Körper, die kommen genau aus dieser Ecke.
Also du gehst auch davon aus, dass Mikroplastik im Trinkwasser ist?
Ja, ich würde mal sagen, auf jeden Fall, wenn du es mit Plastikflaschen nach Hause trägst, die kaufen im Regelfall nur Glasflaschen. Ist mir wurscht, wenn die schwer sind. Es gibt immer ein Argument dafür. Zu schwer, ja, meine Güte, ja. Ich vermeide, dass wir die da und über das Zeug einpacken, auch wurscht oder sonst irgendwas. Ich kaufe die sehr selten, aber ich sage nur, warum hast du kein normales Papier für mich? Weißt du, ich muss halt fragen. Gib's einfach nur in dieses Papier rein, das reicht für mich. Ja, das ist ein überzogener Gesundheitswahn in unseren Augen. Ich weiß auch nicht, die Leute glauben, was in Plastik verpackt ist, ist sicher. Ich würde genau sagen, was in Plastik verpackt ist, gast aus. Und die Frage musst du selbst stellen, wie gesund ist das. Zum Beispiel würde ich nie Sportflaschen, Radflaschen, Plastikflaschen gemeinsam mit dem normalen Geschirr, mit Glasgeschirr waschen, in der Spülmaschine. Gell? Weil unter dem Einfluss der Temperatur gasen die Weichmacher noch leichter aus. Das hast du dann über dein ganzes Geschirr verteilt. Gell? Also diese Dinge, die kannst du auch sparen, weil im Grunde, aber wie gesagt, wenn wir nicht die Verursacherkette nachvollziehen und einen gewissen Zusammenhang herstellen, auch mit unserem Lebensstil, mit dem, was wir alles haben, Drogen und Plastiksachen, ja, ja, da muss man sich halt die Frage stellen, wo werden wir denn landen? Und leider Gottes kommt es ja zu sehr dramatischen Veränderungen eben von solchen Molekülen wie Bisphenol A, die greifen in die Signalweiterleitung natürlich auch, können auch krebserregende Signalketten entstehen. Also, weißt du, es ist dann so, zuerst haben wir von Krebserkrankten gesprochen oder von Krebs ganz allgemein, dann stellst du die Frage, und woher? Also mittlerweile musst du eine sehr lange Liste machen von, was ist denn alles daran schuld oder was kann schuld sein?
Das heißt, wenn das Mikroplastik einmal im System ist, kriege ich das nicht wieder raus oder gibt es da Möglichkeiten?
Also ich habe mit Robert Hofrichter darüber gesprochen, es hat sich teilweise das Sediment, also praktisch der Untergrund der Meere, speziell im Mittelmeer, weil das hat er ganz speziell beforscht, schon fast ausgetauscht. Also es gibt schon fast kein Sandsediment, sondern es ist eigentlich schon ein Mikroplastiksediment geworden. Über das, was die Fische dann aufnehmen, reden wir dann gar nicht. Und was du dann sozusagen so frischer Nahrung vom Fleischmarkt, Fischmarkt bekommst. Ja, ich glaube, es hat einfach diese Umweltzerstörung in Ausmaß angenommen. Es scheint uns immer noch die Sonne vom Himmel und es gibt blaue Tage und wir denken, es ist alles so wunderbar. Ja, man muss auch keine katastrophalen Umweltszenarien erzeugen. Ich glaube, es hat nur damit was zu tun, sich die Frage zu stellen, und komme ich aus dieser Falle noch raus? Und wenn, wie?
Ja, und sprechen wir von diesem System, also Mikroplastik?
Es ist in deinem ganzen Körper. Es ist fettlöslich, es setzt sich im Fettgewebe fest. Es kann also die Bluthirnschranke durchdringen. Es ist eigentlich dann im wahrsten Sinne überall. Ich habe einen Vortrag gemacht, der hat begonnen mit Mikroplastik ist überall. Haben die Leute ja recht gelacht, weil sie natürlich das mit meinem Namen verbunden haben. Aber im Grunde, es ist so. Vor allem beim Fisch rein. Und bei uns im ganzen Körper wird er halt eingelagert, gell?
Gibt es eine Alternative zu Plastik?
Naja, ich war heuer schon im Frühjahr auf Mauritius. Ich beginne dort so ein Forschungsprojekt, da geht es aber eigentlich jetzt um Mykorrhiza. Das ist eigentlich, was die Pilze unterirdisch für ein Geflecht machen. Ja. Jetzt ist Mauritius natürlich ein riesengroßes Land, also die Insel ist sehr klein, aber das ganze Land besteht fast nur mehr aus Zuckerrohrplantagen. Und ich habe dort schon Gespräche geführt mit Leuten, die im Zuckerrohrgeschäft sind. Und jetzt weiß ich alles über Zuckerrohr. Und Zuckerrohr wird natürlich jetzt auch diese Mykorrhiza benötigen. Aber im Grunde muss ich sagen, ich glaube nicht einmal auf dieser Insel bist du frei von Mikroplastik.
Das stimmt jetzt.
Aber weißt du, was interessant war? Ich habe aber selten so eine Pflanze gesehen, wie zum Beispiel jetzt gerade dieses Zuckerrohr, das du verwenden kannst, um auch so also eigentlich Plastikersatzstoffe herzustellen. Mhm. Und du findest in Mauritius sehr viele Stoffe, Plastikflaschen, Ersatz, die sind eigentlich aus der Zuckerrohrmelasse gemacht worden.
Und weißt du, das fühlt sich genauso an wie Plastik. Ich sage es deshalb, weil eine meiner Zahnpastatuben ist aus diesem Material und ich bin davon ausgegangen, dass das Kunststoff ist und habe mich schon darüber geärgert und habe dann aber nochmal nachgelesen.
Das und ist das genau muss man fördern, Stoff. Das muss man ansprechen, diese Alternativen muss man ansprechen. Auf diese Suche musst du dich halt einfach machen. Was du kannst den Konsumenten schlecht beeinflussen, indem du mit dem Finger zeigst. Ich glaube, es muss da das Bewusstsein irgendwie größer werden. Für dich, für dein Leben, für deine Gesundheit, für deine Kinder, für alle, die dir anvertraut sind, bis hin zu unseren Haustieren. Denen geben wir den gleichen Schrott.
Gell? Können auch Pflanzen Mikroplastik aufnehmen?
Eine gute Frage, das könnte ich dir jetzt gar nicht beantworten. Ich würde sagen, wenn Mikroplastik natürlich auch dazu führt, dass es zum Beispiel Vakuolen verstopfen kann an den Bäumen, an den Blättern. Gell? Also wäre sicher ein spannendes Thema. Ich möchte jetzt einfach nur versuchen, dort einen Beitrag zu leisten auf Mauritius, deshalb fahre ich jetzt im Oktober noch einmal dorthin, weil ich nämlich herausfinden möchte, ob es nicht gelingt, dass man sozusagen die Zuckerrohrpflanzen dort resistent macht gegen bestimmte Zustände, die dort herrschen. Da musst du da sehr viel Düngemittel verwenden. Und wenn du dieses Thema der Mykorrhiza ernst nimmst, weißt du, das ist alles, was da, wenn du einen Baum stehen siehst, dann hat er im Regelfall unten ein großes Pilzgeflecht. Das ist die Mykorrhiza. Und die muss am Leben bleiben, die muss erhalten bleiben, weil die fördert sozusagen den Zyklus. Der Baum gibt die Kohlenhydrate, die Mykorrhiza produziert Mineralstoffe, Wertstoffe, so. Das ist eine Lebensgemeinschaft, gell? Und unsere Böden sind natürlich schon beinahe Mykorrhiza frei geworden. Und gerade solche Kulturen, so Monokulturen wie auch Zuckerrohr, würde sehr gut sich eignen für Mykorrhiza. Damit könntest du eine gewisse Resistenz der Pflanze erreichen, viel weniger Düngemittel und vor allem viel weniger Spritzmittel verwenden. Also wir müssen die Kette halt einfach, es gibt kein Zurück ohne Anfang. Wir müssen wirklich zurück an den Start und müssen einfach versuchen, unser Bewusstsein in diese Richtung zu... Das hat mich ja auch... Schau, ich habe lange Zeit die Leute immer gelacht, was hat er denn schon darauf geschrieben, da überall auf seinem Türschild, gell? Auf einem Türschild, da stand auch Eco-Biochemistry. Weil ich mich ganz bewusst auch für die Biochemie der Ökosysteme interessiert habe. Weil es untrennbar ist auch mit der Frage, bekomme ich Krebs oder nicht? Also kannst du nicht sagen, Krebs... Und jetzt haben wir es und jetzt tun wir was. Du musst eigentlich deine ganze Intelligenz und deine ganze Leistung dorthin bringen, dass es gar nicht passieren kann. Und du musst dann aber wirklich auch diese Stellen finden, wo wird es gefährlich. Auch dieses Buch Elefantenklinik keinen Krebs haben nur damit zu tun, wenn du dann an so eine Entscheidung stehst, ich möchte dir helfen, dass du die richtige Abzweigung nimmst. Ja. Ja. Chemikalien ganz allgemein. Ich glaube, im Jahr werden zwischen 60.000 und 70.000 neue Chemikalien kommen in unsere Welt. Musst du mal vorstellen, was das für unser Immunsystem bedeutet. Also wir müssen echt ultra fit sein, gell?
Das ist das Wichtigste, dass wir uns stärken. Und deswegen leistest du ja deinen Beitrag und entwickelst all diese Pülverchen, Tinkturen, fermentierte Kräuterchen.
Es ist ein kleiner Ansatz, es zu tun. Aber weißt du, es setzt einen guten Keim. Ja. Ich kann mich erinnern, über Herb und Bitterstoffe schreibe ich seit 20 Jahren. Jetzt gibt's auch diese Sendung Hölle des Löwen. Und dort gleich dann so eine junge Gruppe einen Preis gewonnen und Geld. Die haben exakt das Gleiche gemacht wie ich. Aber ich dachte, wenigstens hat jemand aufgegriffen. Ich bin keinem neidig. Weil ich denke mal, Millionen solche Aktivitäten braucht diese Welt. Ja. Weil nur dann schützen wir auch unsere Böden. Haben wir gute Böden, können wir auch gute Pflanzen züchten und. Es ist ja wie immer, also der Schutz beginnt vor deinen eigenen Zehen. Ja. Meine nette Heimatgemeinde Kitzbühel hat etwas zustande gebracht, von dem ich gar nicht gewusst habe, dass es sozusagen wirklich aufrechterhalten. Am Kitzbüheler Horn gibt es einen Alpengarten. Und da kannst du sozusagen eine Reise machen durch alle Pflanzen sozusagen der Kitzbüheler Alpen. Ja. Und dann kommst du auch auf eine Stelle und denkst da, oh, wo kommt jetzt das her? Ganz lustig, weil der dann begonnen hat, war sehr oft in Asien. Und es gibt so ein Areal von tibetischen Pflanzen. Tibetischer Mohn, alles Mögliche. Sikkim, Primel und. Und das meine ich damit. Schau, jetzt kann man sagen, ja, muss das sein in Kitzbühel auf dem Berg um ein paar Pflanzen aus Tibet. Aber an Ort und Stelle kannst du so viele Fragen beantworten. Kommt das Edelweiß aus Tirol? Keiner gab eine Antwort. Ihr habt immer Exkursionen drauf gemacht, gell? Das sind die Fragen, die man nicht stellen, gell? Wo kommt das her? Warum hat das eine Bedeutung? Und du lernst auch von solchen Pflanzen alles über Gefrieren, über Schutz vor dem Gefrieren. Wir haben Experimente gemacht in Tirol. Auf den Kalkbergen sieht man oft einmal so schwarz-graue Verfärbungen drunter. Du denkst, Wasser? Nein, da wachsen Grünalgen. Rotalgen. Und Rotalgen machen ein Frostschutzmittel. Wir haben das begonnen mit einem Kollegen an der Pharmazie in Innsbruck herauszufinden, was das für ein Stoff ist. Und das meine ich damit. Du musst die Augen aufmachen. Du musst wachsam durch die Welt gehen. Gell? Und du musst wahrscheinlich auch Probleme doch einmal anfassen. Du kannst nicht mehr sagen, das macht schon andere weg. Gell?
So. Bist du ja Wissenschaftler mit Leib und Seele. Und vor allem ist dein Herz dabei. Du bist ein ganzheitlicher Wissenschaftler. Du warst über 30 Jahre in der Krebsforschung. Du hast so viel Elend gesehen. Und du kennst vor allem die bescheidenen Therapiemöglichkeiten der klassischen Schulmedizin. Und hast da so viele neue Ansätze entwickelt.
Ja. Ich glaube, die Frage ist, also ich habe mich immer gewundert, was wir für eine Ausbildung auch machen im Umgang mit Medizinstudenten. Schau, aufgrund meines etwas verzögerten Starts in die Wissenschaft habe ja dann erst mit im Jahre 2000 dann habilitiert, von dem Zeitpunkt weg dann eigenständig Vorlesungen auch gemacht. Und ich habe mich immer schon gewundert, warum zum Beispiel dieses Thema Biochemie der Ernährung überhaupt nicht vorkommt. Gell? Ich habe damals mit unserer Rektorin da Diskussionen gehabt, das machen wir alles in unserer Hauptvorlesung. Ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht in unserer Hauptvorlesung. Ich mache ganz einfache Sachen zur Biochemie der Ernährung. Gell? Die Leute müssen dann auch, die müssen wissen, was sind Blähungen. Gell? Weißt du, das sind Themen, um Gottes Willen reden wir nicht über sowas. Aber es ist entscheidend für dich, das ist ein Indikator, wie es deinem Darm geht. Gell? Wenn du den Geruch noch dazu nimmst, dann ist es ein Indikator dafür, ob du vielleicht zu viel schwefelreduzierende Bakterien hast und das könnte zu einem Leaky Gut-Syndrom führen. Weißt du, die Frage ist einfach, wenn du die Spur aufgenommen hast, egal ob das jetzt von Mikroplastik kommt oder von was anderem, dann musst du wirklich den Weg zu Ende denken. Du musst dann die Frage stellen, und was verändert sich dann dauerhaft? Gell? Schau, ich habe mit so vielen Leuten zu tun, die haben Hautstörungen. Ich würde niemals eine Psoriasis äußerlich behandeln, sondern du musst immer beim Darm beginnen. Ja? Und wenn du für dich einmal dieses Bild entwickelt hast, dann wirst du auch schneller feststellen, oh, da tut sich was. Ah, ich muss da was tun. Ja? Unser Bild ist immer so, wir gehen dann zum Arzt und fragen, man könnte sie mir sagen, was ich habe. Also eigentlich müsste ich ihm sagen, was ich glaube, dass ich habe, und vielleicht erklärst du mir ein paar Symptome besser. Aber du kannst da dann nicht erwarten von dir, dass er dein Leben dann sozusagen revolutioniert. Ja? Das habe ich auch oft empfunden, diesen Umkehrschluss. Man sagt dann, die Ärzteschaft ist da so schlecht ausgebildet. Viele gehen wirklich ganz, ganz neue und ganz tolle Wege. Ja, es gibt da wenig Angebot. Ja. Und der Umgang Naturstoffe als naturheilkundliche Therapie in der modernen Medizin ist natürlich schon deshalb nicht so en vogue, weil sich damit halt auch nicht groß Geld verdienen lässt. Und du müsstest dein ganzes Leben noch einmal neu leben. Gell? Schau, seit meinem 15. Lebensjahr habe ich was mit Naturstoffen zu tun. Also ich verstehe das ja, dass ein Arzt, der sich gemüht hat, dass endlich seine Praxis aufmacht, nicht morgen nur sich über die Wirksamkeit von Myrobalanin kümmern sollte. Gell?
Myrobalanin? Auch in dieser Sendung schauen ja bestimmt viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu, die dieses Wort noch nie gehört haben. Myrobalane.
Ja, ich habe selbst nicht wirklich rausgefunden, er kommt nicht aus dem Sanskrit, aber es wird immer die Myrobalane sozusagen als Gesamtkonzept dieser drei Heilpflanzen genannt. Wobei davon zwei riesengroße Bäume sind, das sind Compretaceae, nennt sich diese Gattung. Da musst du so raufschauen. Ich bin extra in einem botanischen Garten in Sri Lanka gewesen, um endlich einmal vor einer Myrobalane zu stehen. Ich bin ganz erschrocken, wie groß die sind. Ja. Und dann kommt noch eine dritte dazu, die ist eigentlich eine Staude. Das ist die indische Stachelbeere. Das musst du dir vorstellen, deren Früchte schmecken ganz sauer. Und die Frage haben wir zuerst vielleicht gar nicht beantwortet, wie heilt denn überhaupt die tibetische Medizin dann? Sie heilt dadurch, dass sie weiß, dass ein bestimmter Konstitutionstyp die eine oder andere Geschmacksrichtung nicht verträgt. Und es gibt auch einen Geschmack, um das auszugleichen. Also Tibeter heilen eigentlich mit allem, was sie essen und trinken, über den Geschmack. Also ob irgendwas süß, sauer, salzig, scharf, herb oder bitter schmeckt. Und das geht es nur darum, dass du weißt, und welche dieser Stoffe sind gut für dich. Für mich in erster Linie Herb- und Bitterstoffe. Für dich auch, aber vielleicht einem nicht so ausgewogen, also nicht so im großen Umfeld wie bei mir, weil du hast einen anderen Konstitutionstyp als ich.
Wie lange dauert es für dich, den Konstitutionstyp zu bestimmen?
Mal schau, ich mache es in der Regel so, ich bitte Leute, dass sie sich eine Stunde Zeit nehmen. Ich mache es immer nur telefonisch, ich habe gar keine Zeit mehr in das. Also immer ein bisschen ein Parkplatzproblem. Schau, ich sage zu jedem, bitte verwechsel mich nicht mit einem tibetischen Arzt. Ich bin keiner. Ja? Meine Methode ist eine Herangehensweise, die mit tibetischen Ärzten sozusagen erlernt worden ist. Aber ich mache nicht die Pulsdiagnose. Ich brauche eine gute Anamnese von dir. Und aus dem, was ich bei der Anamnese sozusagen herausbekomme und mein Fragebogen, der sehr stark mit der Pulsdiagnose natürlich auch was zu tun hat, gibt mir auf jeden Fall die Möglichkeit, deinen Konstitutionstyp relativ sicher zu bestimmen. Und wenn ich das weiß, kann ich da Lebensmittel aufschreiben, die du mit Sicherheit nicht essen solltest. Deshalb, ich mache im Moment meinen eigenen Glykoplan. Ja? Also letztlich auch, welche Kohlenhydrate waren weniger und was kann ich dagegen machen. Aber ich gleiche es auch viel stärker an den Konstitutionstyp an, weil das macht in meinen Augen sehr viel Sinn.
Für dich ist ja die Myrobalane, die wichtigste Heilpflanze unseres Planeten. Und lass uns noch mal zurückkommen auf den Titel dieser Sendung, Mikroplastik und andere toxische Belastungen zum Abschluss. Du gehst davon aus, dass Mikroplastik ein Auslöser sein kann von Krebs, Diabetes,
Entzündungserkrankungen, Krebs,
Unfruchtbarkeit,
richtig,
Fettleibigkeit.
Richtig, richtig. Und alle diese, der gesamte Formenkreis, egal wie du ihn jetzt noch aussprechen würdest, hat immer was zu tun, dass alle diese Regelkreise eigentlich die gleiche Signalweiterleitung gehen. Es geht immer über diese Signalweiterleitung. Wir kennen da bestimmte Moleküle, NF-kappa-B, ist alles nicht wichtig. Ich sage nur, ein Biochemiker kennt den Signalweg der Entzündung. Und er kennt auch dann die Stellen, wir besonders gut, weil wir viel damit zu tun haben, an welchen Stellen die Inhaltsstoffe, zum Beispiel der Myrobalane, ihre Wechselwirkung machen. Und schau, sei dir gewiss, es braucht immer das Zusammenspiel vieler Faktoren. Niemand von uns ist gleich. Wir mögen vielleicht die gleichen Darmbakterien haben, aber niemals in der gleichen Zusammensetzung, niemals in der gleichen Regulation. Und dann kommt noch was dazu. Schau, wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, könnte ich zum Beispiel vegan leben? Mein Konstitutionstyp könnte das nie. Warum? Weil ich habe eine bestimmte Gattung von Bakterien gar nicht zur Verfügung, die mir helfen würden, diese ganz starke pflanzliche Nahrung zu verstoffwechseln. Der Konstitutionstyp, der liegt eher dann in Asien, wo die Leute mehrheitlich eigentlich sich dann aus der, kannst du sagen, aus ihrer Landwirtschaft, aus ihrem kleinen Naturgarten sozusagen ernähren oder aus kleinem Anbaugebiet. Und das ist der Nutzen für mich aus der Logik der diabetischen Energetik, dir zu sagen, an welcher Stelle du gut beraten bist, was zu machen und an welcher Stelle nicht. Ich muss nur ganz brutal aufpassen, niemals zu salzig, niemals zu sauer, niemals zu scharf. Bei süß, da muss ich ein bisschen aufpassen, da gibt es dann leichte Tendenzen sozusagen, das Bäuchlein zu vergrößern, da muss ich jetzt wieder nacharbeiten. Also Fehler inbegriffen.
Ich sehe gar nichts.
Ich bin kein Heiliger. Ja, ich bin kein Heiliger. Und das meine ich damit. Weißt du, was du dann brauchst? Die Form der Konstitutionstyp-Bestimmung oder einfach nur dieses Bild, das ich dir dann gebe, gibt dir eine so große Kraft dein ganzes Leben lang, weil du musst nur mit dem Mund aufmachen, ein Lebensmittel reinlegen und diese Frage beantworten. Zu sauer, zu salzig, zu scharf? Dann weiß ich, Achtung, ich höre nicht damit auf, es doch vielleicht zu nehmen. Aber nicht so wie früher. Da habe ich das Essigwasser vom Salat auch noch getrunken. Okay? Und solche Dummheiten. Oder am Abend. Ich nicht, nichts mehr, was salzig ist, esse ich zum Beispiel am Abend. Okay?
Aber das ist so... so wichtig, auf diese Schlüsse zu kommen fürs eigene Leben, für den Alltag. Ja. Und das ist ja das, was uns stärkt. Und darum
definitiv
geht es. Deswegen machen wir diese Sendung,
Florian. Ich glaube auch. Und deshalb bin auch ich da. Ich kann nur sagen, euch auch großes Lob. Weil es gibt wenige Sendereien und überhaupt Einrichtungen, die genau dieses Thema so stark hervorbringen. Schau, jeden Tag ist ein neuer, wunderbarer Experte da. Ich sehe mich auch nur als Teil vom Ganzen. Weil irgendwas halt vielleicht dazukommt in dieses große Bild da. Gell? Und für mich selbst, ich kann nur sagen, für mich hat die Botschaft herb und bitter, immer fitter, einen echten, tiefen, gesundheitlichen Aspekt bekommen. Davon kann ich für mein Leben wirklich profitieren. Gell?
Dazu machen wir auch noch eine Sendung.
Ja, super.
Und auch zum Fermentieren, darauf freue ich mich
Bravo.
Schon.
Bravo.
Und ich danke dir von Herzen.
Ja, danke.
Danke für dein Sein, für dein Tun, für alles. Ja. Du bist wunderbar.
Danke, danke. Ich sage auch danke. Mal schauen, man gibt halt weiter, was man irgendwie über viele Jahre sozusagen auch irgendwie selbst aufgenommen hat. Und das, ich glaube, es braucht auch diesen Ausschluss, dass man sagt, na, das ist vielleicht weniger für mich, das andere, das gefällt mir gut. So ist das Leben.
Alles Gute für dich.
Danke, danke. Dir auch bitte.
Das wünschen wir Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor allem immer allerbeste Gesundheit. Stärken Sie sich. Alles Liebe.
Genau.
Ihre Britta Bertram.